Kommen wir zum zweiten Vortrag des heutigen Tages. Und zwar wird uns jetzt David Castro etwas erzählen, wie man Noten in schöner Form auf Papier bekommt. Und ja, da macht er mit dem Programm die Liebhund.
Ja, habe ich zunächst mal eine Frage. Wer von euch hat sich schon mal mit Notensatz in der einen oder anderen Form beschäftigt? Viele. Und wie viele Leute haben da jetzt auch schon Batch-Systeme verwendet, wo man erstmal mit einem Editor eine Beschreibung erstellt und das dann durchlaufen lässt? Ja, das ist auch schon gut die Hälfte. Das hat mich jetzt einfach nur persönlich interessiert. Das bedeutet aber auch, dass knapp die Hälfte typischerweise den Notensatz nicht mit solchen Batch-Systemen erledigt. Und ja, für einen Programmierer hat ein Batch-System eigentlich immer einen gewissen Appeal, weil man kann dann arbeiten mit den Werkzeugen, die man gewohnt ist, mit dem Editor seiner Wahl, mit entsprechenden Tools. Man hat Möglichkeiten, Texte bzw. Noten automatisch zu erzeugen, was sonst immer an spezielle Tools, an Sequencer oder so gebunden ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Sequencer verwendet, da muss man sich erst einarbeiten. Wenn man einen Texteditor verwendet, der halt auch Search and Replace und Repeat und Ähnliches kann, mit dem kann ein Programmierer im Allgemeinen schon umgehen. Das heißt, so ein Batch-System hat eigentlich auch immer einen gewissen Appeal und Lilypond ist ein Batch-System, was in der ganz guten Klasse ist. So. Die Hauptanwendung von Lilypond liegt eigentlich in der Notenausgabe, also im Druck. Wenn jetzt die Hauptanwendung ist, dass man irgendwie MIDI erzeugt oder so, dann ist Lilypond nicht notwendigerweise das Mittel der Wahl. Und es ist auch immer die Frage, wenn man mit MIDI hantiert, wird man typischerweise auch mit Sequencern arbeiten. Das ist ja die Frage, inwieweit man für die eigene Arbeit, auch für Arrangement oder so, nicht im Wesentlichen beim Sequencer bleibt. Aber in dem Moment, wo man tatsächlich einen Notendruck haben will, in einer guten Qualität und wo auch das Zeug, was rauskommt, was man auch weiter verteilen kann an andere Leute, dann hat Lilypond als ein relativ hochklassiges Typensatzprogramm da durchaus Vorteile. Die Eingabesprache ist, ich schreibe hier ASCII in lesbarer Form. ASCII ist eigentlich, man kann nicht mal sagen Euphemismus, aber es ist Understatement. Man kann in dem Moment, wo man jetzt auch mit Texten, Notentexten arbeitet, kann man die einfach in UTF-8 eingeben und die werden dann so gesetzt. Ich habe jetzt noch nicht probiert, was passiert, wenn man, sagen wir mal, irgendwie Hebräisch oder Arabisch eingibt, also Sprachen, die normalerweise von rechts nach links geschrieben werden. Ich würde vermuten, dass dann die Silben einzeln erscheinen, aber ich kann es jetzt nicht garantieren. Einer der Vorteile ist, man kann das quasi so ablesen, am Telefon einem Musiker erzählen und das entspricht ziemlich genau dem, was dann der auf der anderen Seite dann noch aufschreiben würde. Was ganz nett ist an Lilypond ist, dass man die Dateien auch als MIDI ausgeben kann und dass Artikulationen, also sowas wie Staccato, Tenuto und Ähnliches und die Dynamik teilweise berücksichtigt werden. Das ist auch ein Projekt, was im Fluss ist. Kann man relativ flexibel auch als Programmierer die einzelnen Ausdrucksmöglichkeiten dafür sogenannte Articulators programmieren, die dann das Ganze umsetzen in MIDI. Dann gibt es die Frage, ja, wenn ich jetzt über Eingabehilfen rede, dann sollte ich mal zeigen, wie das eigentlich aussieht, so ein Lilypond-Text. Nehme ich mal einen das ist jetzt hier ein Eingabetext, der sieht ein bisschen viel Schlüsselworte aus, aber wenn man sich das anguckt, was da drin vorkommt, man hat hier eine Passage mit Akkorden in deutscher Notation, das heißt, das H ist auch ein H und nicht, also das H man schreibt H statt B und wenn man ein B schriebe, dann würde man auch ein B bekommen und nicht ein B-Flat. Würde man ein B-Flat bekommen und nicht das, was die Amerikaner B nennen. Das wird dadurch gemacht, auch bei den Noten, dass ich ihm am Anfang sage, er soll das in Deutsch setzen. Das sind so Sachen, die die das Ganze etwas auf die meine Nationalität anpassen. Man hat hier verschiedene, das ist schon ein relativ kompliziertes Arrangement, verschiedene Stimmen. Das ist ein Zweivierteltakt, das ist im E-Moll-Schlüssel geschrieben. Man hat hier Wiederholungen, die laufen und Wiederholungen mit Alternativen. Jetzt, wenn ich mir angucke, wie sieht das eigentlich aus? Das müsste ich eigentlich schon übersetzt haben. Dann gucken wir uns mal die dazugehörige PDF-Datei an. Und man sieht, also zum einen, das ist der Zweiviertelschlüssel. Man sieht, das ist in E-Moll. Man sieht, dass die Akkorde oben drüber stehen. In einer eigenen Akkordzeile, in einer relativ deutschen Notation. Ja, und man sieht halt da diese Wiederholung, die eingebaut ist mit erster und zweiter Wiederholung. Und wenn man sich das Ganze dann mal, und man hat drei Textstrophen, die hier sind und die gesetzt sind, und man sieht auch, dass die Textstrophen in einer nicht-lateinischen Schrift gesetzt wurden, und das ist auch kein großer Beinbruch. Die Strophen stehen hier unten und sind einfach eine nach der anderen dazu gesetzt worden. Einmal zu, es gibt halt einen Refrain, der ist oben, eine Stimme, und dahinter kommen die Strophen, und man sieht, dass die Strophen sind jeweils zu der Stanza gesetzt worden, und der Refrain hat halt auch noch seinen Text. Also es ist alles relativ straightforward. Neben dem, was auf dem Papier erscheint, muss man nur noch relativ wenig extra schreiben. Also wenn man jetzt guckt, was ist hier an den Noten, dann fangen wir hier an mit einer, das dürfte, wo haben wir denn die Strophe? Ne, fangen wir hier an mit der mal gucken. Ja. Fängt halt an mit einem A, einem Viertel, dann kommt ein Achtel Fis, das G ist wieder ein Achtel, dann kommt ein A, wieder eine Viertel, dann wieder ein Fis. Dann, also sprich, man kann das so lesen, die Notenlängen stehen dahinter. Wenn keine Notenlänge hinter einer Note steht, dann ist die Notenlänge dieselbe wie die Note davor. Das Ganze ist gesetzt worden in einem Relative-Kontext. Das heißt in diesem Fall, dass die Oktave von den einzelnen Tönen bestimmt sich einfach dadurch, dass der nächstliegende Ton gewählt wird, wenn nichts anderes angegeben wird. Das heißt, er springt jetzt hier in dieser Zeile bis zu diesem Zeitpunkt nie mehr als eine Quarte, weil das größte relativ vorkommende Intervall ist. Hier ist ein Strich, das heißt, hier muss er eine Oktave höher nehmen als gewohnt, als er es sonst nehmen würde, damit er in der richtigen Oktave bleibt. Diese Relative Note Entry, wo man nur Sprünge größer als eine Quarte kennzeichnet, ist normalerweise recht praktisch und geht, wie man sieht, hier mit relativ wenig Aufwand vonstatten. Dann haben wir hier in den Strophen, sieht man, sind relativ viele Klammern. Ne? Also das sind einfach Überbindungen. Der Ton, von dem aus man bindet, kriegt eine öffnende Klammer. Der Ton, bis zu dem man bindet, kriegt eine schließende Klammer. Und und solche Sachen wie Fermaten und Ähnliches werden da dann auch noch dran gepappt. Wenn man sich mal anhört, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt abgespielt kriege mit Timidity. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch eine MIDI... Die MIDI-Dateien sind eigentlich... Oh, das sieht schlecht aus. Ich glaube, da habe ich gar kein MIDI zu erzeugt. Genau. Ja. Dann machen wir da doch einfach noch ein MIDI dazu. indem wir das Ganze hier in eine Umgebung setzen und noch einen MIDI-Block dazu machen. Na komm schon. Tastatur hat schon zu viele Frühstücke gesehen. Und wenn wir jetzt das Ding mal durchlaufen lassen, hat es einen MIDI-Output erzeugt und dann können wir den auch mal abspielen. Achte. Moment, lass mich mal überlegen. Wenn ich jetzt wüsste, welches von diesen Teilen das ist, Ohrhörer, das scheint Aufnahme zu sein, dann müsste das der hier sein. Jetzt. Das lässt mich befürchten, dass es gleich donnert. Ich drehe erstmal die Lautstärke runter und guck mal. Na, da höre ich jetzt rein gar nichts.
So kommt auch nichts raus.
Ja, das kann sein, dass das letzte Mal da ist was, ja. Das ist jetzt ganz furchtbar langsam. Aber man kann es, glaube ich, erkennen. Man hört also, dass die Akkorde aufgesetzt sind. Ja. Wenn man sich jetzt das mal, So, das heißt, man kann auch die Geschwindigkeit von dem MIDI-Output ändern, aber wofür der MIDI-Output zum Beispiel ganz praktisch ist, ist, wenn man einen Klavierauszug irgendwelche größeren Passagen abtippt, da hat man mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwelche Tippfehler drin. Und man hört die tatsächlich besser raus, teilweise, als man die im Notenbild sehen kann. Und wenn man dann einfach sich noch einen MIDI-Output erzeugt und den abspielt, dann kommt man doch relativ bald dahin, dass der Output relativ fehlerfrei wird. Wenn wir jetzt mal angucken, was kann man mit diesem Teil noch treiben? Ich habe gesagt, es wäre sinnvoll, dass... Moment. Man hatte gerne irgendwelches Notenbild. Wenn ich mir jetzt angucke, was ist da rausgekommen, wenn ich versuche, das zu spielen, dann stelle ich relativ schnell fest, dass das irgendwie vielleicht unpraktisch zu spielen ist vom Instrument her. Vielleicht mal gucken, das müsste... Man will dazu singen, dann stellt man fest, es ist eigentlich verdammt früh am Morgen, weil wenn ich mir das angucke, es ist jetzt notiert für, was wäre das, eine Altstimme, ne? Also im Violinschlüssel. Zu früh am Morgen. Dann gucken wir, dass wir das eigentlich mal, kennt man das ja eher von den Säufern aus der... Dann versuchen wir das einfach mal tiefer zu legen. Das Übliche wäre jetzt eine Basslage, da gehen wir einfach zwei Oktaven runter, sagen wir nehmen Bassschlüssel. Und gucken, was dabei rauskommt. Das war's nicht. Das ist dieselbe Datei. Da müsste ich, glaube ich, nochmal nachladen. Hat er die denn erzeugt? Er hat jetzt nur das MIDI erzeugt. weil ich ihm nicht gesagt habe, er soll auch, als ich ihm den MIDI-Block eingefügt habe, also die ausführlichen Anweisungen gegeben habe, habe ich ihm nicht gesagt, dass er auch noch Noten erzeugen soll. Das erzählen wir ihm jetzt mal und gucken, ob er jetzt auch Noten macht. Wenn man schnell an MIDI will, kann man die Noten auch weglassen, dann so. Dann schauen wir uns die Noten an und sieh einer da. Jetzt sind wir im Bassschlüssel. Das muss natürlich dann. Und wenn wir da feststellen, dass wir in die Strophe gehen, das geht nachher relativ weit runter. Wir können mal gucken, wie weit geht das runter. Da setzen wir hier. Mal schauen, wo habe ich jetzt die. Die Singstimme wäre oben, Kontext sowieso, das wäre der Refrain, New Voice, dann versuchen wir doch mal ein, mal gucken, ob ich die Syntax jetzt richtig hinkriege. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, da muss ich mal in die Dokumentation gucken. Ambitus. Voice consists ambitus. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. New voice with, genau, das war die Syntax. Dann haben wir das da und schauen mal, was passiert, wenn wir das jetzt durchlaufen lassen. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Programming error, note column has no direction. Note column without, na, da scheint er nicht so ganz glücklich geworden zu sein. Wahrscheinlich kommt Unsinn raus. Ja, da kommt gar nichts raus, da habe ich das in die falsche Stimme gesetzt. Gut, ist egal. Jedenfalls stellt man fest, wenn ich das mal angucke, dass das Ding relativ weit runter geht. Wenn ich hier in die Strophe gehe. Das ist, was ist das?
Das ist neu.
Und da kommt unten nur noch Luft, das heißt, statt jetzt nur die Oktave zu wechseln, gucken wir mal, machen wir den ganzen Mist doch lieber. Das war jetzt in E, wir spielen es dann lieber mal in G. Gucken wir mal, ob er das so frisst oder ob ich das irgendwo anders drum machen muss. Das mag er nicht. Es geht nicht ums Layout. Dann machen wir das mal hier drum. Um die Stimmen. Ja, das sieht schon geschickter aus. Ein Transpose von E nach G. Und schauen, was dann rauskommt. Den Ambitus im Graver mag er immer noch nicht, aber das ist ein anderes Problem. Den müsste ich eigentlich hier. Naja, egal. Und wenn ich mir jetzt angucke, was dabei rauskommt, dann stelle ich fest, das ist jetzt in G-Moll. Die Akkorde hat er nebenbei auch noch umgesetzt. Und das Ganze ist jetzt in der singbareren Lage.
Kakalin, Kalinka, Kalinka, Maya, Zarya, Gramalinka, Malinka, Maya, ya.
Da kann man schon eher singen, ne? Und ja, das ist jetzt, wenn man natürlich nur singt oder auf dem Akkordeon, ist relativ einfach zu transponieren. Man rutscht einfach irgendwo anders, wenn man nur die Begleitung spielt. In der rechten Hand ist es nicht so einfach mit dem Transponieren. Da ist dann schon ganz angenehm, wenn man die Noten auch transponiert hat. Und wenn man natürlich eine MIDI-Datei abspielt, dann ist es auch so, dass dass die Transposition etwas ist, was hörbar ist. Auch wenn die meisten MIDI-Abspielgeräte eine Möglichkeit haben, noch per Hand zu transponieren, ist das natürlich ganz nett, wenn man dann auch Noten fertig ausgeben kann und dann so rausgeben kann. So, ich bin gerade dabei, stelle ich fest, die Mikrofonanlage zu demontieren, indem ich das Kabel mit dem... Ja, das ist halt die Unplugged-Version von Band in a Box, ne? Also das sind so Sachen, wenn man einmal einen Tech, so ein Zeug in Lilypond gehackt hat, hat man relativ schnell die Möglichkeit, rumzuspielen mit irgendwelchen Parametern und hinterher wieder brauchbare Noten rauszukriegen. Und erfahrungsgemäß ist das so, dass wenn man mit dem Sequencer rumhantiert, da bin ich deutlich länger zugange. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit den Sequencern nicht umgehen kann. Jetzt muss man gerade meine Vortragszeit kontrollieren. Ja, bin noch in der Zeit. Gut. Jetzt ist die Frage, häufiger hat man die Situation, man hat die Musik, die man jetzt nicht eingibt, sondern man hat sie irgendwo schon mal im Internet aufgetrieben. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt das Ave Maria von Gounod als Beispiel genommen, weil das fliegt millionenfach rum und ist eigentlich auch schon freie Musik. Also sprich, da ist jetzt auf das Ave Maria selber ist kein Copyright mehr drauf. Und jetzt geht man halt dann durch und guckt, was hat man für MIDI-Dateien, was findet man im Netz. Wenn man MIDI-Dateien im Netz findet, also ein ganz guter Tipp ist, wenn wir aus den MIDI-Dateien wieder Noten machen wollen, dann ist es am günstigsten, wenn wir uns MIDI-Dateien mit schlechter Qualität holen. Sprich, diejenigen, die MIDI-Dateien, die quasi noch als Nebenprodukt von anderen Notationsprogrammen entstanden sind oder MIDI-Dateien, die in einem Sequencer eingehackt wurden oder irgendetwas, was jedenfalls nicht von einem begnadeten Künstler schön interpretiert gespielt wurde, sondern tatsächlich die Noten puck, 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 puck genau da hat, wo sie laut Notation hingehören. Wenn mir, ich habe jetzt mal hier eine MIDI-Datei mir rausgekramt und der hauseigene MIDI-Konverter, wenn ich den mal, wo hatte ich mir jetzt überhaupt, Locate Gounod, kommt wahrscheinlich millionenfach vor auf dieser Platte. Und gar nicht mal so häufig, aber wahrscheinlich kommt das Ave Maria häufiger vor. Vom Temp müsste das sein, da habe ich eine Datei. So, und wenn wir jetzt die mal konvertieren mit dem MIDI to LY, welches habe ich denn überhaupt im Pfad? Ja, das ist das Richtige. MIDI to LY, Ave Gounod.MIDI. Dann macht er halt da eine Ausgabedatei und wenn wir uns die angucken, und mal schauen, was dabei rauskommt, dann stellen wir fest, dass das mit den Notenlängen, die er da konstatiert hat, relativ übel ist. Um nicht zu sagen, wenn wir das jetzt in Noten übersetzen, dann wird das sicherlich ein sehr interessantes Notenbild geben. Aber da kann man nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Jetzt gibt es bei dem MIDI to LY gibt es auch noch Optionen, wo man dem Quantizer sagen kann, was er denn da so verbrechen soll. also sprich Start Pontization und Ähnliches, wenn man das macht. Und jetzt sagen wir mal auf 32stel oder so quantisiert. Und bei diesem brauchen wir auch gar keine, gucken wir mal, was passiert, wenn wir das machen. Das waren die falsche Schreibweise für die Optionen. Machen wir lieber so. Das passt schon besser. Und gucken, wie sieht das jetzt aus? Und da kann man dann sagen, naja gut, wir haben hier 32 mal 16, dann haben wir wieder ein 32stel Pause, dann haben wir wieder 16. Also so richtig schön ist das alles noch nicht. Wir können es uns mal angucken, schauen, was dabei rauskommt. Kommt dabei raus, dass er sich beschwert, dass das Format zu alt ist, aber er scheint noch halbwegs damit klarzukommen. Und dann schauen wir uns das mal an. PDF. Oh, der hat nur PS rausgegeben. Wieso denn das? Ja, aber der Error ist eigentlich, denke ich mal, bei der interessant. Ja gut, gucken wir uns halt nur die PS-Datei an. Wundert mich jetzt, dass er keine PDF-Datei? Nee, hat er nur eine PS-Datei. Und ja, komm. Und wenn wir die uns angucken, ja gut, könnte schlimmer sein, ne? Also gut, eine Sache, die auffällt, es fehlt, das da oben ist jetzt, ich denke mal, da wird in der MIDI-Datei irgendwo ein Dreck sein. Vielleicht hat er auf seinem MIDI-Einspielgerät einen kaputten Kontakt gehabt. Ich bin mir relativ sicher, dass das keine Sopranistin singt. Gut, also man sieht, hier muss man dann noch den kompletten Text unterlegen, die Basspassagen, die gehen sogar noch. Also was da unten geht, da muss man nicht mehr so wahnsinnig viel konvertieren. Das heißt, mit den richtigen Parametern kann man bei so einem barocken, nicht besonders freien Stück tatsächlich schon sehr viel von der Quantisierung auch mit dem Batch-Tool machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man dann Rose Garden nimmt, das da rein importiert und Rose Garden ist halt ein Sequencer, der ist dafür gedacht, interaktiv mit MIDI rumzuhantieren und der kann auch nach Lilypond exportieren. Und wenn man sich das da reinholt, also so zum Groben und Ganzen, das Quantisieren in Ordnung bringen, ist okay, aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt anfange und versuche, da die Noten mehr oder weniger komplett richtig zu machen im Sequencer, dann bin ich halt an jeder Note, die verkehrt ist, bin ich am Rumklicken, irgendwas am Selektieren, dann am Ziehen, am Löschen und so weiter. Und da ist tatsächlich so, man macht in dem Sequencer am besten nur wirklich das Gröbste. Man importiert das MIDI, man exportiert das Lilypond und den Rest macht man mit dem Editor, weil mit dem kann man schneller umgehen als mit der Maus. Jedenfalls, wenn man ich ist. Und das Rose Garden, was halt dafür gedacht ist, mit MIDI umzugehen, das ist auch, was die Quantisiererei angeht, deutlich geschickter. Also wenn ich mir jetzt das Notationsfenster von der Stimme angucke, na, hat er reagiert? Input-Fokus, hallo? Na, da passiert was. Wenn ich mir das Notationsfenster angucke, dann stelle ich fest, dass das, was hier notiert ist, von den Notenlängen her deutlich ansehnlicher war als das, was eben aus Lilypond rausgekommen ist. Wenn ich das halt jetzt in dieser Form exportiere, den ganzen Kram nach Lilypond, dann habe ich eigentlich eine, da ist wieder das Ding da. Das kann man noch vorher rausnehmen, wenn nötig. Man kann es aber auch tatsächlich im Lilypond-Output dann entfernen. Und wenn man das jetzt einfach so exportiert, ohne noch weiter was dran zu tun, dann hat man eigentlich eine gute Ausgangsbasis. Zum Beispiel, wenn ich jetzt feststelle, dass in der zweiten Stimme, so, wenn ich mir jetzt die Stimmen angucke, im Notationseditor, dann stelle ich fest, der hat da einen Bratschenschlüssel genommen. Wahrscheinlich hat er festgestellt, dass die Qualität des MIDI schlecht ist und hat deswegen dann das passende Instrument gewählt. Aber im Endeffekt kann auch andere Gründe haben. Jedenfalls kann man jetzt hier hingehen und im Sequencer anfangen, den Notenschlüssel zu ersetzen und dann hier klick und dort klick und dann haben wir dort was und vielleicht, wenn wir jetzt da drauf klicken, passiert da was, passiert da nichts, nein, vielleicht doch nicht, aber vielleicht, wenn wir hier hin, so geht das mir jedenfalls. Wenn ich das exportiere und importiere, ist das ein Wort, was ich hinterher in dem exportierten Ding ändere, da wird der Clef, der, was wird das sein, Bariton Clef oder so, da schreibe ich statt Bariton Bass hin und fertig. Man ist also sehr in Versuchung, bei diesen Point-and-Click-Dingern sofort seine Finger an die Maus zu legen und alles zu reparieren, weil das ja so schön einfach geht. Und dann ruckzuck ist wieder eine Stunde rum, wo man eigentlich mit dem normalen Texteditor schneller wäre. Das jetzt nur so als Warnung und abweichen. So, der Vorteil ist, man kann wenn man irgendwelche Sachen importiert, man kann sie natürlich relativ leicht ändern. Zum Beispiel habe ich beim Sequencer, breche ich mir immer einen ab, wenn ich irgendwas einfüge. Ne? Irgendwie zwei Textzeilen einfügen oder so. Oder wenn man jetzt zum Beispiel bei diesem Ave Maria, da ist eine der Fälle ist, das ist im Original ist das von Bach aus dem wohltemperierten Klavier ein Präludium in C, das Präludium C-Dur, was der Gounod verwendet hat und dann einen Takt irgendwo noch eingeschoben, damit das Ganze harmonisch besser zu seiner Oberlinie passt. Und wenn man jetzt in der Situation ist, man findet im Netz eigentlich nur das Präludium als MIDI-Datei, die verwertbar ist und will das dann verwerten, dann ist solche Geschichten wie einen Takt einfügen, finde ich im Sequencer unglaublich umständlich. Also ich komme mit den Dingern nie so ganz zurecht. Und da ist es dann wirklich einfacher, man importiert das Ding, exportiert es und dann fängt man erst an zu arbeiten. Und ja, so, jetzt bin ich von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich muss mal gucken, ob mir meine Folien noch irgendetwas vorgeben. Die habe ich ja jetzt schon lange liegen lassen. Es gibt auch noch MIDI-Hilfen für Einzeltöne oder die in Emacs sind, also sprich, wo man dann eine Applikation hat, die läuft quasi als ein Filter in Emacs und wenn man dann Tasten drückt auf der Tastatur, dann kommen die entsprechenden Notennamen als normale Eingabe. Die Sachen sind nicht besonders gut gewartet, diese ganzen Textbaustellen. Das MIDI2LY fast noch am meisten. Die Sachen mit den Einzeltönen, die hat irgendjemand mal geschrieben, die funktionieren auch soweit. Aber persönlich stelle ich fest, wenn ich dann immer wieder zwischen einem Keyboard und der Computertastatur wechsle und nicht auch noch wirklich komplett das Ganze rhythmisch korrekt einspiele, sondern es geht nur um die Tonhöhen, dann ist man wirklich fast schneller, wenn man die Notennamen tippt. Als mir geht es so. Ganze Stücke konvertieren, das hatte ich ja geschrieben, wenn man eine Einspielung hat von irgendeinem, was weiß ich, Chopin-Klavierkonzert oder so, da wird man nicht viel Erfolg haben, da das MIDI zu importieren und daraus dann wieder eine Quelldatei zu machen, wenn man eine gut anhörbare MIDI-Einspielung hat. Wenn man eine hat, die wieder nur aus dem Notenbild stammt, dann geht das auch. Also sprich, wenn man nach MIDIs sucht, nach geeigneten MIDIs im Netz suchen, ist ein guter Tipp, immer gucken, ob da auch noch Noten parallel angeboten werden. Wenn die parallel angeboten werden, ist die Chance, dass das MIDI maschinell erzeugt wurde, nicht schlecht und dann hat man gute Chancen, das wieder importiert zu bekommen. Teilweise über den Umweg vom Sequencer. Rose Garden kann importieren. Ardo habe ich jetzt keine Erfahrung mit. Der soll auch MIDI-Sequenzen können. Aber ich weiß nicht, inwieweit man mit dem praktikabel solche Sachen bearbeiten kann. Gegenüber einem Sequencer, das hatte ich schon erwähnt, der Hauptwitz ist, man hat einen professionellen Notensatz. Man kann teilweise auch zum Beispiel sich Noten setzen lassen. Ich habe jetzt Akkordnamen gesetzt. Man kann, wenn man Gitarre spielt, kann man tatsächlich auch Akkorddiagramme setzen lassen, wo dann oben drüber steht, wie man einen bestimmten Akkord greift. Das ist ja bei so Liederbüchern ganz beliebt, dass man dann die Akkorddiagramme noch drüber stehen hat. Mal gucken, ob ich da ein Beispiel habe. Es geht mittlerweile automatisch. Früher musste man, und das ist in der Dokumentation, glaube ich, auch noch der Stand der Dinge, musste man die Chord-Diagramme, Chord Diagrams Automatic, mal schauen, was er dazu sagt. Ja, also da sieht man hier, ja gut, so ganz automatisch ist das jetzt nicht, aber man sieht, das sind dann so typische Akkorddiagramme, die er da über die Akkorde drüber pflanzen würde. Und da, es gibt auch viele Details, wenn man verschiedene Stimmungen hat, wenn man einzelne Akkorde explizit angeben will, dass die anders gegriffen werden sollen oder so, das geht eigentlich, es ist sehr flexibel. Ja, wie liege ich in der Zeit? Halb? Ja, oh nee. Dann sollte ich jetzt zu den wirklich wichtigen Sachen kommen. Und zwar wirklich wichtig ist in meiner Meinung nach, dass man die Dokumentation in einer vernünftigen Form zur Verfügung hat. So, wie man jetzt hier sieht, ich habe hier den Emacs als Editor offen und Emacs hat ein eigenes Dokumentationslesesystem, das nennt sich Info. Und wenn man das Lilypond mit den richtigen Optionen dazu prügelt, dann erzeugt das Infodateien, die auch eingebettete Grafiken haben. Und das ist eigentlich relativ essentiell. Dieselben Informationen kann man sich auch als HTML-Seiten, als HTML-Doku erzeugen lassen. Die sind auch auf der Lilypond-Seite im Netz zu finden. HTML hat für meinen Geschmack den Nachteil, dass man sehr viel schlechter hierarchisch drin navigieren kann. Also ich habe hier zum Beispiel im Emacs habe ich einen Index mit Vervollständigung. Ne? Das heißt, ich suche nach einem bestimmten Topic, Notennamen, Pitch Names oder so und kann das dann einfach tippen. Ne? Und dann sucht ihr mir in der Dokumentation was zu den Notennamen raus, wie man die eingibt und Ähnliches, inklusive dann Bildern. Wenn man einen älteren Emacs hat, also Emacs 21 oder so, dann kann der Inforeader noch keine Images anzeigen, dann steht da einfach nur Picture of Music und das hilft herzlich wenig. Und wenn man das Lilypond nicht richtig übersetzt und installiert hat, die kommen langsam dazu, dass man es macht, dann fehlen auch diese Bilder in der Infodokumentation und das ist eigentlich der Stand von allen Distributionen, die ich kenne, dass die es nicht hinbekommen haben, die Bilder einzukompilieren. Das heißt, da lohnt es sich dann schon, wenn man tatsächlich willens ist, mit Emacs als Editor zu arbeiten, sich ein aktuelles Lilypond zu holen, zu kompilieren und wenn man die Bilder nicht sieht in der Doku, dann die Entwicklerlisten anzusprechen, sagen, was man gemacht hat und fragen, warum das nicht so ist. Ich bin da ab und zu mal am Meckern und wäre schön, wenn das jemand anders auch täte. Aber es ist also möglich, die Dokumentation in dieser Form zur Verfügung zu haben, in Outlines direkt auch searchable. Man kann also auch zum Beispiel durch die gesamte Dokumentation nach irgendeinem Suchterm suchen, was weiß ich, irgendein Kram und dann blättert er auch wirklich durch verschiedene Dateien durch und beim HTML, wenn man da dokumentübergreifend suchen will. Was hat man da für Alternativen? Also dann sagt man Display all as one page und wenn man irgendwie eine 5 Kilometer lange Seite im HTML-Browser hat, dann ist auch bei Verwendung von Frames die Übersicht persönlich, finde ich die da nicht so berauschend. Und da ist dieses Hilfesystem vom Emacs, dieses Infosystem eigentlich recht praktisch. So, ich denke, ich habe jetzt noch ungefähr 5 Minuten und wie? Ich habe noch eine ganze Viertelstunde. Was sagt denn meine Uhr denn da? Meine Uhr sagt, ich habe 10 Uhr 4. Ja, stimmt, ich habe noch eine Viertelstunde. Gut, ich denke mal, da das jetzt ein bisschen chaotisch gelaufen ist, dass ich noch mal aus der Doku ein paar Sachen, beziehungsweise auch aus eigenen Dateien von mir ein paar Sachen rausgreife, einfach nur als Beispiel, und dass ich danach dann noch auf Fragen eingehe. Also aus eigenen Sachen, da wäre jetzt noch, mal gerade gucken. Den kann man mal wieder, waren wir hier. Ein komplizierteres Beispiel, das wäre dann zum Beispiel, im Prinzip ein Klavierauszug, den ich abgetippt habe, damit ich ihn zum Üben da habe. Wenn man sich das anguckt, dann sind das relativ viele Noten. Lass ich mal gerade durchlaufen. Und dann kann man auch mal etwas sehen, was jetzt nicht direkt so einfache Musik ist, sondern auch schon etwas anspruchsvoller. Komm schon. Da nehme ich dann aber mal. Das machen wir dann mal in wirklichen PDF-Viewer. Man braucht nicht Emacs für alles. PDF. So, und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sieht man hier, das ist, ich habe es glaube ich aus einem Klavierauszug, aber den habe ich in einzelne Stimmen zerlegt. Das heißt, man hat eine Basslinie, die wirklich ein Einzelbass ist, den man auch rauslösen könnte. Und man hat Akkorde, die gesetzt sind, die er dann auch zusammensetzt. Und jetzt kann man hier aus dem Eingabetext Einzelstimmen rausnehmen. Er hat aber die jetzt verbunden, und zwar mit einem Combiner, der für Klavierauszüge da ist. Das ist also auch eine relativ angenehme Eigenschaft von Lillipont. Wenn man verschiedene Stimmen hat und will die zusammenziehen in einem System, entweder jetzt als Chorstimmen, das heißt sauber getrennt, immer Hälse nach oben für die Oberstimmen, Hälse nach unten für die Unterstimmen, eventuell etwas versetzt, also sprich die Stimmen getrennt halten, oder aber man will sie so zusammenführen, dass sie im Klavierauszug stehen und auch so möglichst so verbunden werden, dass man, dass das Notenbild angenehm ist. Man hat da relativ vielfältige Möglichkeiten, das Notenmaterial, wenn man es einmal hat, zu kombinieren und zu variieren. Das ist jetzt hier ein Klavierauszug, der komplett für eine Begleitstimme ist. Den hatte ich umgesetzt, also hier mit Wiederholung und Ähnlichem. Zum einen, damit ich eine Möglichkeit habe zu transponieren, zum anderen, damit ich eine Möglichkeit habe, einfach dieses Ding abzuspielen, kann man gerade gucken. Das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr. Das geht jetzt wahrscheinlich furchtbar in die Hose. Das ist auch liegt relativ hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also das ist jetzt einfach, das ist sehr schnell.
Body is the full of my grasso, you sing your song.
Zu spät, ne? Und, aber als Übungstempo kann man das dann halt verwenden. Ne? Und wenn man noch die Noten selber hat für die Singstimme, dann kriege ich das Ding jetzt abgewürgt. Kriege ich. Wenn man die Noten noch hat für die Singstimme, dann ist es auch einfacher abzusingen. Vor Ewigkeiten mal gemacht, ja. Und und da ist natürlich schon praktisch, dass man dann sagen kann, man kann das auch in den Sequencer nehmen, weil im Sequencer kann man sagen, okay, jetzt nehme ich diese Passage und die, jetzt übe ich nur diese Passage. Und das ist dann doch einfacher zu handhaben, als wenn man mit Lillipont arbeitet. Wenn es jetzt nur darum geht, Einzelteile abzuspielen im MIDI, weil der Output von Lillipont ist halt nur eine MIDI-Datei, die kann ich im Ganzen abspielen oder es halt auch sein lassen. Das heißt, in dem Moment, wo man das halt zum Üben braucht, ist es ganz praktisch, dass man jetzt hier die Noten hat, in einer Form, wo ich es ausdrucken kann und einem Pianisten in die Hand drücken kann und sagen, spiel das mal. oder eben auch hier über das hier die MIDI laufen lassen oder auch laufen lassen über ein MIDI-Gerät, was bessere Patches hat, also angenehmer anzuhören ist. Da hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Der Aufwand, das jetzt einzutippen, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da irgendwie 2 Abende dran gesessen, bis ich die ganzen Stimmen zusammen hatte. Erstmal habe ich sowieso nur den Generalbass eingegeben, dann habe ich irgendwann entschieden, na gut, scheiße, dann machen wir halt auch noch die Violinen dazu. Ne? Ja, also das ist dann halt auch, wenn man mal auf einen Begleiter verzichten möchte, um Sachen zu üben, auch eine angenehme Geschichte. So, was wäre, ja, ich habe auch zum Chor, das gucke ich jetzt einfach nur mal so an, nee, das ist, so Chorstimmen mal gesetzt, wo es einfach nur darum ging, sich zu hören, das ist jetzt eine sehr polyphone Geschichte, wo man sich schwer reinhören konnte, wenn man das sich anguckt auf, na, komm, E-Max, Blätter um. Wieso blättert denn der jetzt nicht? Bin ich jetzt schon am Ende? Ach ja, ich war schon am Ende. Irgendwo. Also man sieht, da ist ein Taktwechsel drin teilweise. Und da müsste eigentlich noch, ich habe es im Wesentlichen hier eingehackt wegen einer Passage. Ja, man sieht da oben in dem Superius, also in der Oberstimme, sind Triolen, die über 2 Takte laufen. Und das ist sehr asynchron und frei, wie das zusammenklingt. Und das war beim Üben unglaublich schwer, das ins Ohr zu kriegen, tatsächlich 3 gleich lange Töne zu machen, die insgesamt 2 Takte abdecken. Und dann habe ich das einfach mal hier eingetippt, um eine Möglichkeit zu haben, das mir anzuhören. Und hier, da fehlen, also das ist ein aus einer Messe, das heißt, es fehlen hier die lateinischen Texte, es ging hier nur darum, dass ich die MIDI-Datei habe und mir anhören kann, habe ich mir halt irgendwann mal die Mühe gemacht als Übedatei. Und wenn man sich das anguckt, das ist das Falsche. Dann ist zum einen die Datei relativ. Also sie sieht umfangreicher aus, als sie ist, weil hier relativ viel Cut und Paste gemacht wurde. Das Ganze ist kanonisch gesetzt und man sieht dann, dass hier teilweise habe ich hier, Dux ist die führende Stimme, ne? Dann kommt der Komis, der typischerweise hinterherkommt, aber ich glaube in diesem Fall kam er sogar davor. Und der ist dann die Dux-Stimme, aber von C nach F transponiert. Und dann sieht man hier, dass die Noten, die da sind, sind im Wesentlichen Cut-and-Paste-Job von dem Großteil der Noten da. Also das heißt, das war weniger Eingabearbeit, als es aussieht, weil das Ganze so ein raffinierter Kanon war, der in verschiedenen Tonhöhen einsetzt. Und das habe ich dann auch ausgenutzt. Und das sind natürlich Sachen, so ein Fast-Kanon im Sequencer zusammenzustoppeln, das wird schon recht schwierig. Und da finde ich es angenehmer, wenn man das im Text editieren kann. So, was ich selber jetzt nicht mache, aber was natürlich schon gemacht wird, werden 5 Minuten, ja. Wird Noten für andere Instrumente setzen. Ja gut, das ist jetzt nicht, ich glaube, ich guck mal gerade. Da haben sie jetzt keine ich guck mal, ob ich gerade Beispielnoten habe. Lilliput Snippets Repeat Simultaneous Def Notation. Ja, gut, die haben jetzt, also es gibt halt auch in der Dokumentation Beispiele für diverse Konstrukte, ne? Die, ja. Aber da verweise ich jetzt vielleicht mal auf die Webpage. Also man kann schon beliebig komplizierte Sachen setzen. Es gibt verdammt viele Möglichkeiten auch zum Setzen von alter Musik. Es gibt zum Setzen von Tabulaturen für Gitarre und Lauten gibt es Engraver. Es gibt diese Chorddiagramme. Es gibt zum Setzen von Quadratnotation, also typischen gregorianischen Choreelen. Und es gibt auch noch verschiedene Sachen für Renaissance-Musik und Ähnlichem. Und man kann relativ gut auch kompakte Auszüge machen, Einzelstimmen extrahieren und so weiter. Das ist eigentlich eine der Stärken von Lilipont. So, und jetzt habe ich noch ungefähr 3 Minuten und Fragen. Ja? Ja, wenn ich meine Folien nicht so abgewürgt hätte, dann wäre ich auch dahin gekommen. Die interne Programmiersprache von Lilipont ist im Wesentlichen Scheme. Ich habe da, also beziehungsweise der GNU-Dialekt, also das Geil, und man kann da eigentlich auch halbwegs mit arbeiten. Persönlich habe ich mich da noch nicht so reingearbeitet, was ich mache, wenn ich programmatische Musik erzeuge, neige ich meistens dazu, dass ich dann in irgendeiner anderen Skriptsprache den Input erzeuge und dann mir ein Lilipont reinziehe. Aber im Prinzip kann man es in Scheme skripten und auch Erweiterungen würde man in Scheme schreiben.
Gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man das, was Sie jetzt probiert haben, in dem Dokument, dass man da einfach den
Das geht natürlich problemlos. Es geht auch ohne Copy und Paste. Also man kann auch Makros definieren, ohne auf Scheme zurückzugreifen, weil jetzt die Stimmen aber nicht vollkommen identisch waren, sondern Variationen hatten, war ich einfach zu faul dazu. Dann zu sagen, spiel diese Note nicht, sondern spiel stattdessen eine andere, das ist halt in dem Moment, wo man das versucht, mechanisch zu transformieren, sehr viel Kopfzerbrechen und dann ist ein Copy- und Paste-Job mit zwei Stellen ändern oder Einleitung oder Ende ändern, die faulere Lösung gewesen in diesem Fall. Aber im Prinzip kann man das auch, also Makros für Einzelstimmen oder einzelne musikalische Passagen, die man dann hinterher wiederholt und transponiert, bei einem wirklichen reinen Kanon oder so, ist kein Problem.
Ja? Ich habe mal 2 Anmerkungen. Dass das mit Großkarten so schlecht aussieht, das liegt daran, dass Großkarten nicht in der Lage ist, mit mehreren Stimmen auf einer Notenzeile umzugehen. Wenn mehrere Stimmen auf einer Notenzeile notwendig wären, dann fängt er an, die größten Murks zu machen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, es gibt Alternativen. Also ich bin zum Beispiel der Autor des Werkzeugs NTEW, das ist auch ein Noteneditor, ein grafischer Noteneditor, der kann übrigens auch Lilipont exportieren und der kann mit mehreren Stimmen auf der Notenzeile umgehen und der könnte auch dieses Stück, also ich habe nicht genau dieses MIDI-File, korrekt importieren. Ja, und da könnte man das dann auch nach Lilipont exportieren. Ja, also das sind so meine 2 Anmerkungen.
Ja, also generell würde ich bei den Sequencern sagen, dass man die verwendet für die Rohaufbereitung der Notenlinien und wie viel Systeme jetzt der Sequencer anzeigt, kann einem eigentlich relativ egal sein, sofern er Einzelstimmen rauswirft. Wenn natürlich alles in der MIDI-Datei in einem Stimmblock drin ist, dann kann es gut sein, dass man da Probleme hat. Aber in dem Moment, wo ich den Sequencer nur dazu verwende, das Rohmaterial bereitzustellen, ist es, glaube ich, relativ egal, ob er mit mehreren Systemen zurechtkommt in seiner persönlichen Anzeige oder nicht. Weitere Fragen? Ja, dann danke ich mal für die Geduld und Aufmerksamkeit und wenn noch andere Fragen sind, also ich laufe hier sicherlich noch irgendwo erkennbar in der Gegend rum und kann da angesprochen werden.